Ja, ganz herzlich willkommen möchte ich euch heißen im Namen vom ganzen Team vom Christustreff. Wir freuen uns, dass wir hier jetzt Gemeinschaft feiern können. Schön, dass ihr da seid und euch auf den Weg gemacht habt. Wir freuen uns heute, dass wir Reinhold und Marie-Louise Strehler begrüßen dürfen. Sie sind heute bei uns und gestalten den Christustreff mit uns. Ja, und die Gemeinschaft, die möchten wir jetzt feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Wort für die Woche lautet: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so wird mir geholfen. Aus Jeremia 17, Vers 14. Ich habe einen kleinen Impuls noch mitgebracht aus dem Losungsbuch von Wilhelm Busch. Ihr seid teuer erkauft. Alles in der Welt hat seinen Preis, sogar der Sohn Gottes. Wisst ihr auch, wie viel der den Menschen wert ist? Das ist genau festgestellt worden, 30 Silberlinge. So viel wurden dem Judas für die Auslieferung Jesu ausgezahlt. 30 Silberlinge. Ein Silberling ist 2,80 Mark, also 30 Silberlinge, 84 Mark, macht 42 Euro. 42 Euro ist der Herr Jesus den Menschen wert. Das ist nun wirklich nicht viel. Aber ich glaube, den meisten Menschen ist der Herr Jesus nicht einmal 42 Euro wert. Das ist eine traurige Rechnung. Nun wollen wir die Sache aber einmal umkehren und fragen, wie viel sind wir dem Herrn Jesus wert? Das ist auch festgestellt worden damals, als der Herr Jesus auf Golgatha starb. Wir sind ihm so viel wert, dass es in Gold und Silber gar nicht auszudrücken war. Darum hat er für uns sein Leben bezahlt. Um uns für Gott zu erkaufen, hat er ein so kostbares Leben dargegeben. Die Bibel sagt, ihr seid teuer erkauft. Das kann man wohl sagen, ein höherer Kaufpreis wurde nie gezahlt. Darüber sollte man einmal nachdenken. Und wer es tut, der wird sagen, da stimmt etwas nicht. Jesus ist doch nicht nur 42 Euro wert. Und wir sind doch nicht so viel wert, dass der Sohn Gottes für uns sein Leben bezahlte. Wie ist das möglich? Wer so fragt, der fängt an zu verstehen, was die Bibel sagt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Von unserer Seite auch ein ganz herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass wir heute Abend mal wieder in Dornstetten sein können. Das Tolle mit den neuen Medien, so Instagram und so, ist ja, dass man auch über die Entfernung immer gut miteinander verbunden ist. Und so verfolgen wir das auch, was sich bei euch im Christustreff so die letzten Monate getan hat und an welchen schönen Lokalitäten ihr alle schon euch getroffen habt, in Werkstätten und auf der CVM-Wiese und wo das so alles ist. Und heute sind wir hier. Ist wunderschön. Wir freuen uns sehr, dass das über diese Corona-Zeit bei euch auch weitergegangen ist und ihr immer wieder Wege gefunden habt, wie ihr euch treffen könnt. Ja, die Szene, die wir gerade vorhin gespielt haben, das ist also ziemlich echt. Es ist eine Szene, die Texte, die Fragen, das Schlussurteil, das ist direkt aus einem Urteil, aus dem Protokoll von so einer Sitzung, von so einer Anhörung auch entnommen. Solche Szenen, die spielten sich in Deutschland in den vergangenen Jahren tausendfach ab. Vor einem Jahr hat Open Doors eine Studie zur Situation von Konvertiten in Deutschland veröffentlicht: Schutz für Konvertiten vor Abschiebung in Länder mit Christenverfolgung. Ich habe einige dieser Hefte mit dabei, draußen auf dem Infotisch. Wer die gerne mitnehmen möchte, kann das gerne kostenlos tun. Wird sehr detailliert beschrieben, wie die Situation für Konvertiten ist. An der Studie haben sich 179 Gemeinden aus allen Bundesländern beteiligt, etwa die Hälfte aus dem landeskirchlichen Bereich, die Hälfte aus dem freikirchlichen Bereich. Und die Gemeinden, die haben von insgesamt 6.516 Konvertiten erzählt und berichtet. die sie begleitet und getauft haben. Also wenn bei so einer Studie über 6.000 Leute tatsächlich mit dabei aufgenommen wurden, dann kann man davon ausgehen, dass es darüber hinaus noch eine Vielzahl solcher Konvertiten gibt. Die Studie selber geht davon aus, dass sie etwa 20% der Konvertiten in Deutschland erfasst hat. Also wenn wir das mal 5 nehmen, dann kommt man auf eine Zahl von irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Konvertiten, die es in Deutschland in den letzten Jahren gab und die irgendwann auch vorm BAMF gelandet sind. Menschen, Muslime, die zum christlichen Glauben übergetreten sind und aus diesem Grund Asyl beantragt haben, allein bei uns in Deutschland, die anderen europäischen Länder, gar nicht mitgerechnet. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Und das Schwierige an dieser Studie ist, oder das Traurige ist, dass eben nachgewiesen wird anhand von dieser Umfrage, dass ein Großteil dieser Konvertiten abgelehnt wird, so wie diese Frau vorher auch abgelehnt wurde, dass ihr nicht geglaubt wird, dass ihr Übertritt zum christlichen Glauben wirklich echt ist. Und das ist eine große Not. Und da ist Open Doors und auch andere Organisationen dran, einfach da auch mehr Druck aufzubauen, Informationen zu geben, um daran was zu ändern. Alle diese Menschen müssen ein Asylverfahren durchlaufen. Da gibt es zunächst eine Anhörung bei einem Entscheider des BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und wenn die Entscheidung negativ ausfällt, dann kann die betreffende Person Widerspruch einlegen und dann kommt es zu einer Verhandlung vor einem Verwaltungsgericht. Die ganze Sache zieht sich in der Regel über Jahre. Sowohl bei der Anhörung des BAMF als auch bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht geht es im Kern immer um diese entscheidenden Fragen. Ist der Glaube, den diese Person behauptet, angenommen zu haben, wirklich echt? Hat sich die Konversion so ausgewirkt, dass die Identität und das Werteverständnis der Person jetzt von diesem Glauben geprägt sind? Und lebt die Person ihren christlichen Glauben in einer Art und Weise, dass ihr im Herkunftsland eine Verfolgung drohen würde? Solche Fragen, die werden zu Tausenden, zu Zehntausenden in deutschen Behördenstellen des BAMF und in Verwaltungsgerichten intensiv besprochen, hinterfragt, beantwortet. Darüber wird gerungen. Ich finde das sehr interessant. Nicht nur in Kirchengemeinden, nicht nur in christlichen Kreisen, sondern in Behörden und in Gerichten ist dies ein wichtiges Thema. Ein Anliegen, das zutiefst biblisch ist und das uns direkt zu dem Text führt, den wir miteinander anschauen wollen. Der Text steht in Kolosser 3, 1 bis 17 und ist überschrieben in der Luther-Übersetzung: Der alte und der neue Mensch. Ich lese es uns mal. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, in dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wow, das ist ein gewaltiger Text. Schauen wir uns mal den Vergleich etwas genauer an, den Paulus hier macht. Überschrieben ist dieser Text mit der alte und der neue Mensch. Das heißt, es geht hier um Veränderung, die unsere Hinwendung zu Christus bewirkt und wie unser Leben als Nachfolger Jesu geprägt ist. Paulus verwendet verschiedene Ausdrücke und Bilder, die einen deutlichen Unterschied zwischen dem Vorher und dem Jetzt beschreiben. Er sagt, ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr seid gestorben. Ich greife jetzt nur das raus, was immer so rot geschrieben ist. Ihr seid gestorben. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt. Nun legt das alles ab. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Der neue Mensch wird erneuert. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Über alles aber zieht an die Liebe. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Alles, was ihr tut, das tut im Namen des Herrn Jesus. Die Hauptbilder, um die es hier geht, sind Tod und Auferstehung. Gestorben und auferweckt. Sogar von selber töten, spricht er. Ein anderes Bild, was hier reinkommt, ist das Bild von der Kleidung. Alte Kleider ausziehen, neue Kleider anziehen. Das zieht sich durch diesen ganzen langen Text. Und das sind alles Ausdrücke, die eine radikale Veränderung, eine Umkehr, eine Bekehrung oder im Fachbegriff eine Konversion beschreiben. Nun ist es so, dass Flüchtlinge, die zum christlichen Glauben konvertiert sind, oft von solch einer radikalen Veränderung erzählen. Manche, die hier in Deutschland in einer christlich geprägten Umgebung aufgewachsen sind, die haben solch einen dramatischen Wechsel nicht erlebt. Also ich jedenfalls nicht. Bei mir verlief meine Entscheidung für Jesus als Jugendlicher hier in Dornstetten relativ unspektakulär. Doch die Entscheider des BAMF und die Verwaltungsrichter, die zeigen mit ihrem Finger auf die Asylbewerber und die wollen wissen, wo ist dein neues Leben? Was hat sich verändert bei dir? An was kann ich sehen, dass du jetzt als Christ lebst, dass du dich tatsächlich dramatisch verändert hast? Also ist das jetzt ein Text nur für Konvertiten und nichts für uns so eher gewöhnliche Christen? Das kann es nicht sein, denn das Wort Gottes, das gilt uns allen, unabhängig davon, wie unsere Lebensgeschichte bisher verlaufen ist. Also gehen wir mal einen Schritt weiter. Der Anspruch ist, lebt das, was ihr seid. Paulus stellt einerseits fest, was die Christen in Kolosse schon sind, und andererseits ermutigt er sie, sich entsprechend ihrem Stand auch zu verhalten. Jetzt geht es ein bisschen in Schulunterricht, sprachlich geht es hier nämlich um den Indikativ und den Imperativ. Grammatik, deutsche Sprache, Indikativ und Imperativ, das Verhältnis von diesen beiden zueinander. Indikativ beschreibt eine Tatsache, ein Sachverhalt. Ja? Erkläre ich jetzt gerade. Ja? Indikativ, das ist die Tatsache, der Sachverhalt, also das, was eigentlich einfach so gegeben ist. Imperativ, das ist die Befehlsform, wenn man jemandem einen Auftrag gibt, eine Aufforderung gibt, was zu tun. Also jetzt gucken wir mal nochmal in diesen Text. Wo ist der Indikativ? Wo ist die Beschreibung des Sachverhalts? Also wo Paulus sagt, so ist das bei euch Kolossern. Das ist so. Und da sagt er zum Beispiel, ihr seid nun mit Christus auferweckt. Das ist eine Tatsache. Ihr seid auferweckt. Er sagt, ihr seid gestorben. Das ist auch eine Tatsache. Er sagt, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Er sagt, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Ihr habt ausgezogen, ihr habt den angezogen. Und er sagt, ihr seid berufen zum Frieden Christi. Das sind alles Beschreibungen von dem, was tatsächlich Realität ist. Das ist Wirklichkeit, so ist das, sagt Paulus. Aber dann hat er auch Aussagen drin, wo er den Imperativ hat, die Aufforderung, dass man in einer bestimmten Weise leben soll, handeln soll. Und da sagt er, so sucht, was droben ist. Das ist eine Aufforderung. Sucht, mach dich auf den Weg. Sucht, was droben ist. Die himmlischen Dinge. Er sagt, trachtet nach dem, was droben ist. Auch eine Aufforderung. Er sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Er sagt in Vers 8, nun aber legt auch ihr das alles ab. Auch eine Aufforderung, das abzulegen. Er sagt, nun zieht an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Und dann nochmal, über alles aber zieht an die Liebe. Auch das ist eine Aufforderung. Macht das, tut das. Über alles die Liebe drüber. Und dann sagt er, der Friede regiere in euren Herzen. Seid dankbar. Ein Befehl zum Dankbarsein. Das ist nicht eine Möglichkeit, nur sondern ihr, hey, bitte, seid dankbar. Das gebe ich euch als Auftrag. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und dann alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Also, unser Leben als Nachfolger Jesu bewegt sich zwischen diesen beiden Polen. Einerseits haben wir alles schon durch Jesus erhalten. Alles, was Paulus da aufzählt, das ist alles schon Tatsache, das habt ihr. Da braucht ihr nicht mehr hinterherrennen. Das ist alles schon da, das habt ihr alles schon. Vergebung. Eine neue Geburt, neues, ewiges Leben. Wir sind schon vollkommen und heilig gemacht. Das ist eine wunderbare Befreiung von allem religiösen Druck und eigener Anstrengung. Das ist etwas, was Menschen, die aus einem islamischen Hintergrund kommen, wo eine starke Betonung auf der eigenen religiösen Anstrengung liegt, die das ganz besonders als befreiend empfinden am christlichen Glauben. Ich darf aufatmen. Ich habe das alles schon durch Jesus. Aber andererseits werden wir ständig aufgefordert und ermutigt, weiter zu wachsen im Glauben, in der Erkenntnis, in der Heiligung zuzunehmen, unser Leben und das ganze Verhalten mehr und mehr unter die Herrschaft des Heiligen Geistes zu bringen. Und das ist ein mühseliger, lebenslanger Prozess. Und da ist zwischen diesen beiden Polen ist diese Spannung. Und diese Spannung, die hat viel mit unserer Identität als Nachfolger Jesu zu tun. Das ist die Spannung zwischen dem schon jetzt, wir haben es schon jetzt, und dem noch nicht. Wir sind noch nicht da, wir haben noch nicht das. Und diese Spannung, die wird im ganzen Neuen Testament überall aufrechterhalten. So schreibt zum Beispiel der Johannes, meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, schon jetzt, aber es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Also da kommt noch was, schon jetzt, aber da kommt noch mal was anderes. Als Christen leben wir in dieser Spannung und manchmal empfinden wir das als einen fast unerträglichen Widerspruch. Wie kann ich Christ sein, wenn ich so viel vom alten Leib noch, vom alten Leben noch an mir klebt? Vielleicht bin ich ja gar kein richtiger Christ, weil ich noch Fehler und Schwächen habe und weil so oft die Sünde in meinem Leben, ich die nicht überwinde. Ich denke, es gibt wohl kaum jemand, der diese Fragen und Selbstzweifel nicht kennt. Und das ist auch die Situation der Konvertiten. Ja, ihre Identität ist von Jesus geprägt. Sie sind neue Menschen, aber so vieles wissen sie noch nicht. Kämpfen mit ihrer islamischen Prägung, mit dem islamischen Denken, das so tief in ihnen drinsteckt. Und da ist es wichtig für uns, die wir sie begleiten, die wir sie kennen, mit ihnen leben, dass wir barmherzig sind und dass wir anerkennen, wir kämpfen genauso. Wir haben genau die gleichen Probleme. Nun kann man zwei Wege gehen, um diese Spannung aufzulösen. Die einen sagen, dass man sich nie gewiss, wirklich gewiss sein kann, ob man Christ ist oder nicht. Man könne nur versuchen, probieren, Christ zu sein. Aber man müsse sich immer wieder bekehren. Aber Heilsgewissheit, das gäbe es nicht. Die seien überheblich, die von sich behaupten, ihres Heils gewiss zu sein. Wenn wir diesen Weg gehen, dann lösen wir die Spannung dahingehend auf, dass wir sagen, eigentlich ist niemand schon Christ. Niemand kann von sich behaupten, er oder sie wäre Christ. Und dabei nimmt man dann häufig das Wort von Luther zu Hilfe. Der Mensch müsse sich täglich neu bekehren, das ganze Leben sei eine ständige Buße. Der Mensch ist sozusagen immer am Anfang des Weges und also hier wird einfach so das noch nicht betont. Wir sind noch nicht da. Dann gibt es die anderen, die betonen das schon jetzt. Weil wir mit Christus auferstanden sind, sind wir quasi schon am Ziel. Sünden sind, wenn sie überhaupt vorkommen, nur kurzfristige Ausrutscher. Und diese Menschen, die behaupten, nicht nur Heilsgewissheit zu haben, sondern die sind sich ihres Heils sicher. Sie können gar nicht mehr von der Spur abkommen. In ihrem Leben ist schon alles da. Weitere Schritte in der Nachfolge, die werden dann leicht abgeblockt, weil man ja schon alles hat. Die richtige Erkenntnis, die richtige Gemeinde, die richtige Stellung in Christus, ist alles schon da. Und das Leben ist mehr oder weniger so ein gleichmäßiges Warten auf die Wiederkunft Jesu oder auf den persönlichen Tod. Der Mensch ist sozusagen schon längst am Ende des Weges. Ein Wachsen in der Gnade gibt es nicht, da man alles schon zu haben meint. Und wenn die persönliche Lebensrealität anders aussieht, dann macht man einfach die Augen zu. Dann werden die Streitigkeiten in der Gemeinde, die Süchte, die Bindungen im eigenen Leben einfach ignoriert. Denn es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. So einfach geht das. Also es sind zwei Extreme, wie man reagieren könnte und versuchen könnte, diese Spannung aufzuheben. Paulus aber fällt weder rechts noch links vom Pferd runter. Er hält die beiden Pole zusammen. Und das führt uns zu unserem dritten Schritt. Nachfolge ist keine Überforderung. Paulus betont, dass wir schon mit Christus auferstanden sind und dort leben, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Das lässt er einfach so ungeschützt stehen. Es ist nämlich wirklich so, dass ein Christ in einer völlig neuen Dimension der Wirklichkeit lebt. Er ist zu Hause in der Gegenwart Gottes. Das stimmt. Und davon kann keine Maus einen Faden abbeißen. Auf der anderen Seite ist das Leben aber immer noch im Gang. Wir sind noch auf dem Weg. Wir müssen noch suchen, was droben ist. Wir sind mit unserer ganzen Person gefordert, zu werden, was wir eigentlich schon sind. Und hierin steckt die ganze Paradoxie, dieser Widerspruch, aber auch die ganze Herrlichkeit und die Erleichterung des Christseins. Es ist nämlich genau andersherum als in der Welt. An erster Stelle steht ein Geschenk. Wir werden aus Gnaden, aus der freien Zuwendung Gottes zu seinen Kindern gemacht. Und damit sind wir es auch. Und jetzt besteht die Aufgabe darin, zu lernen, das zu sein, was wir schon sind. Und deshalb ist Christsein nie meine eigene Anstrengung, Aktion, wo ich etwas machen soll und tun muss, versuchen soll. Deshalb ist Nachfolge auch nicht motiviert aus dem Leistungsstreben, aus dem Verlangen, dass ich irgendwas erreichen möchte, sondern Nachfolge kommt aus der Dankbarkeit über das, was Gott mir und uns schon geschenkt hat. Wir werden nicht überfordert. Wir sollen suchen, weil wir schon gefunden haben. Wir sollen nach den Dingen, die droben sind, trachten, weil wir schon in den Bereich Gottes versetzt sind. Im April dieses Jahres gab es ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes zu der Frage, inwieweit darf eigentlich der Staat die Echtheit eines Glaubenswechsels prüfen? Diese Frage war in der Diskussion um das Asylverfahren von Konvertiten immer wieder heftig diskutiert worden. Und die Kirchen haben immer wieder argumentiert und gesagt, ob jemand zu uns in unserer Gemeinde gehört oder nicht, das entscheiden wir, das kann der Staat nicht prüfen. Ob jemand innerlich glaubt, das ist etwas, was der Staat im Gericht nicht prüfen kann. So, und dann kam es zu dieser Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht. Und das Urteil, in diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, haben die zunächst das Recht einer Religionsgemeinschaft, selbstständig zu entscheiden, wer zu ihr gehört und wer nicht, bestätigt. Ja, das ist richtig. Also jede Religionsgemeinschaft, egal ob die Muslime oder die Zeugen Jehovas oder die evangelische oder katholische Kirche, jede Religionsgemeinschaft entscheidet, wer zu ihr gehört und wer nicht. Das sind eure internen Angelegenheiten. Da mischen wir uns als Staat nicht ein. Aber davon zu unterscheiden ist die Notwendigkeit staatlicher Behörden und Gerichte. Also von der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu unterscheiden, ist allerdings die Frage, ob und bejahendenfalls welche Aspekte einer Glaubensüberzeugung oder Glaubensbetätigung in einer die Furcht vor Verfolgung begründenden Intensität für die religiöse Identität des individuellen Schutzsuchenden prägend sind oder nicht. Also solche Sätze muss man sich mehrmals zu Gemüte führen, bis man die so eigentlich versteht, was damit gesagt wird. Also worum es im Grunde geht, ist, dass das Bundesverfassungsgericht sagte, der Staat muss darüber und darf darüber entscheiden, ob jemand Asyl erhält oder nicht. Das ist eine staatliche Aufgabe. Das hat nichts mit der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu tun. Hängt zwar irgendwo zusammen, aber ist unabhängig davon. Deswegen muss der Staat prüfen, ist die Glaubensüberzeugung und die Art und Weise, wie diese Person ihren Glauben lebt, also jetzt in diesem Fall den christlichen Glauben, lebt er oder sie das in einer Art und Weise, dass die so intensiv ist, dass eine Verfolgung zu befürchten ist, wenn er zurückgeht in seine Heimat. Darum geht's. Ist die religiöse Identität dieser Person für ihn prägend oder nicht? Wird die Identität von diesem neuen Glauben geprägt oder nicht? Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, wenn wir vor einem Entscheider des BAMF, hier wie vorhin da am Tisch, wenn wir da sitzen würden oder vor einem Verfassungsrichter, also viele derer, die dann abgelehnt werden beim BAMF, die legen dann Klage ein, Widerspruch ein und dann geht es vor ein Verwaltungsgericht und dann wird es vor dem Verwaltungsgericht nochmal entschieden und da kommen eine ganze Reihe, die vom BAMF abgelehnt wurden, die werden vom Verwaltungsgericht anerkannt, interessanterweise. Also muss es sich beim BAMF um Fehlurteile gehandelt haben. Aber nicht alle, auch da werden eine ganze Reihe abgelehnt. So, wenn wir vor einem Entscheider des BAMF oder vor einem Verfassungsrichter nachweisen müssten, dass unser Leben neu geworden ist, so wie Paulus das den Kolossern erklärt, würde dabei rauskommen. Wie viele von uns würden Asyl erhalten? Und bei wie vielen würde das BAMF bei der Nachprüfung der Asylgründe nach 3 Jahren, kommt dann das nochmal, würden die nach 3 Jahren immer noch davon überzeugt sein, dass wir noch dabei sind? Ich weiß nicht, ob ich den Richter überzeugen könnte. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er mir meine Geschichte so glaubhaft wäre, dass er sagt, ja, Reinhold Strehler, Sie dürfen hier in Deutschland bleiben. Oder ob er sagen würde, muss innerhalb von 30 Tagen die Bundesrepublik Deutschland verlassen. Also, das ist eine schwere Frage. Sollen wir jetzt frustriert zugeben, dass es in der Realität mit diesem neuen Menschen doch nicht so weit her ist, wie Paulus das so vollmundig betont? Nein, das kann es also gar nicht sein. Dieses neue Leben, dieser neue Mensch, diese neuen Kleider, die sind Realität. Jesus ist am Wirken in uns. Er hilft uns, immer wieder gemäß dem zu leben, was wir in der geistlichen Realität schon sind. Das betrifft mich, der ich immer wieder mit den gleichen alten Schwächen kämpfe, der es mit 61 auch nicht einfacher findet, Jesus nachzufolgen, als mit 16 damals. Das betrifft auch unsere Geschwister aus islamischem Hintergrund, die iranische Mutter, den afghanischen jungen Mann. Ja, manchmal wundern wir uns, ob ihre Entscheidung für Jesus wirklich echt war. Ja, wir hören im ganzen Land von Konvertiten, die irgendwann dann abgetaucht sind und nicht mehr in ihre Gemeinde kommen. Ja, wahrscheinlich ist es doch so, dass manche aus asyltaktischen Gründen ihre Bekehrung vorgetäuscht haben. Aber viele eben nicht. Doch ihnen geht es, wie wahrscheinlich den meisten von uns, sie gehen nicht von Sieg zu Sieg, sondern sie erleben immer wieder viele Niederlagen. Sie rappeln sich auch wieder auf, sie klammern sich an Jesus fest, so wie Martin Luther das mal ausgedrückt hat. Luther schreibt an einer Stelle, Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er, Jesus, zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber es hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Wenn wir einmal zurückblicken auf unser Leben und den Weg, den wir in den vergangenen Jahren, bei vielen von uns in den vergangenen Jahrzehnten mit Jesus gegangen sind, dann werden wir erkennen, dass Jesus uns bei diesem Durchschlupfen, wie Luther das so schön sagt, doch verändert hat und weiterhin an uns arbeitet. Durch wie viele Krisen sind wir gegangen? Krankheitszeiten, Verlust von lieben Angehörigen und Freunden, finanzielle Sorgen. Und Gott hat uns durchgetragen und unseren Glauben erhalten. Manche gehen vielleicht gerade jetzt durch Nöte. Und sie erleben, wie Gott sie trägt. Wie viel Liebe strahlt unsere christliche Gemeinschaft aus, wo Menschen sich angenommen fühlen, ohne eine Leistung erbringen zu müssen. Wie oft durften wir anderen vergeben und uns für Versöhnung einsetzen, weil wir Versöhnung mit Jesus, von Jesus, Vergebung von Jesus erfahren haben. Wie stark und wie schön ist diese Liebe, die man in vielen von uns sieht, wo wir einfach merken, ja, da ist eine tiefe Liebe da zu Jesus, egal wie gut oder schlecht es auch äußerlich vielleicht läuft. Und all das dürfen wir uns nicht kleinreden lassen. Egal wie ein Entscheider des BAMF, ein Verwaltungsrichter oder jemand aus unserem Bekanntenkreis oder unser Kollege auch über unseren Glauben urteilen würde. Wir sind mit Christus auferweckt. Wir sind gestorben. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir haben den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Mit unserem Leben als Nachfolger Jesu ist es wie mit Migranten in einem neuen Land. Sie haben sich noch nicht vollständig an die Lebensweise dieses Landes gewöhnt. Sie haben die Aufenthaltserlaubnis bekommen, nach einigen Jahren vielleicht sogar die Staatsangehörigkeit. Aber sie müssen noch lange lernen, darin zu leben. Ich finde das so eine wunderschöne Beschreibung für unsere Situation als Christen. Auch wir haben die Staatsangehörigkeit einer neuen Welt angenommen, der Welt Gottes. Und jetzt müssen wir lernen, darin zu leben. Ganz egal, ob wir in der christlichen Tradition oder Familie aufgewachsen sind oder ob wir uns irgendwann von einer säkularen oder islamischen oder irgendeiner anderen Weltanschauung bewusst für Jesus entschieden haben. Wenn Jesus an dich denkt, dann spricht er dir in der Sprache des BAMF dieses Urteil zu. Aus dem Sachvortrag des Antragstellers oder der Antragstellerin kann die notwendige Überzeugungsgewissheit gewonnen werden, dass sich der Antragsteller, die Antragstellerin, aus voller innerer Überzeugung von seinen oder ihren bisherigen Bekenntnissen gelöst und dem Glauben an Jesus Christus zugewandt hat. Daher kann hier davon ausgegangen werden, dass die Hinwendung zum christlichen Glauben in der Form und aus tiefster religiöser Überzeugung erfolgt ist. Die Identität und das Werteverständnis des Antragstellers, der Antragstellerin, wird nun von dem Glauben an Jesus Christus geprägt. Der Antrag auf Asylanerkennung im Reich Gottes wird genehmigt. Es wird ein Abschiebeverbot aus dem Himmel ausgesprochen. Gezeichnet Jesus Christus, Entscheider des BAMF im Himmel. Das darfst du für dich persönlich annehmen. Musik. Amen.
Herr Jesus Christus, du unser Herr und Heiland, danke, dass wir dich vor Augen haben dürfen und danke, Herr, dass du unser Leben siehst. Jeden Einzelnen von uns siehst du, du siehst in sein Herz hinein und du siehst auch, wo es bei uns schwierig ist, wo wir manchmal einfach auch über uns selber Tränen vergießen müssten, wo wir selber enttäuscht sind von uns, weil wir es einfach nicht selber können. Und doch bist du da und fängst uns auf und zeigst uns immer wieder neu, dass bei dir, Jesus, die Vergebung ist für alles, was uns anhängt, was uns immer wieder belastet und was wir einfach nicht können. Und Herr Jesus, danke, dass wir es nicht machen müssen, sondern du hast schon alles da für uns. Und danke, Herr, dass wir da frei sein dürfen und dass wir in Freude und Dankbarkeit einfach dir nachfolgen dürfen. Und auch wenn in unserem Leben immer wieder Dinge vorkommen, die uns traurig machen über uns selber. Danke, Herr, dass du da bist. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns begleitest durch diese Nacht und auch durch diese neue Woche, die vor uns liegt. Und möchte ich bitten, dass du uns offene Augen gibst, dass du uns Kraft gibst, einfach auch unseren Glauben zu leben, so wie du es uns gibst und so wie wir es können. Danke für alles und für dein Blut, das für uns du vergossen hast. Danke für alles.
Und lieber Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses große Wunder, dass in den vergangenen Jahren so viele Menschen aus islamischem Hintergrund zum Glauben an dich gefunden haben. Herr, das ist unglaublich, dass das Zehntausende sind oder sein müssen. Keiner weiß die Zahl genau. Wir danken dir dafür, Herr, und beten für unsere Geschwister, dass du sie begleitest und ihnen hilfst, im Glauben zu wachsen, die Schritte der Nachfolge zu tun und dass sie leben können in dem, was sie schon sind, durch ihre Hinwendung zu dir. Kinder Gottes, Geheiligte, Geliebte. Herr, wir beten auch für die, die gerade in diesen ganzen Prozessen mit dem BAMF und mit den Verwaltungsgerichten noch mittendrin stecken und wo noch gar nicht klar ist, ob sie hier in Deutschland bleiben können oder abgeschoben werden. Herr, und diese quälende Ungewissheit ertragen müssen und diese wahnsinnige Spannung, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Herr, sei du bei ihnen, dass sie nicht verzweifeln, dass sie ihren Glauben festhalten. Und sei auch bei denen, die solche Menschen begleiten, hier in Dornstetten, in der Umgebung, aber im ganzen Land. Und Herr, so viele haben Kontakte zu Gemeinden bekommen und wir beten, dass die Gemeinden sie in einer guten Weise auffangen und weiter begleiten können, ihnen eine geistliche und einfach auch eine soziale Heimat bieten können. Danke, Herr, auch für all die, die sich einsetzen, um an dieser rechtlichen Situation und der unbefriedigenden Situation, die da herrscht, auch was zu verändern. Wir beten da auch um deine Hilfe bei all den Schritten und Kontakten, die da in der Stille auch gepflegt werden. Dank sei dir, Herr. Und nun geht in die Welt in Frieden, habt Mut, prüft alles, haltet am Guten fest. Achtet alle Menschen, ermutigt die Verzagten, helft den Bedürftigen, teilt die Botschaft des Evangeliums, liebt und dient Jesus dem Herrn, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.